Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit zwei unterhaltsamen Verrissen, die Ihnen einige Lesequal ersparen werden. Später wird es gehen um eine Pseudobiografie der italienischen Erfolgsautorin Elena Ferrante. Und zu Beginn geht es um Delia Owens. Mit dem im Frühjahr dieses Jahres gestarteten Label Hansa Blau versucht der renommierte Hansa Verlag, die in Deutschland noch immer klaffende Lücke zwischen sogenannter U- und E-Literatur zu überbrücken. Man wolle, Zitat und Selbstbeschreibung des Programms, klassische narrative Stoffe für eine breite Öffentlichkeit verlegen. Das Konzept scheint aufzugehen. Der Gesang der Flusskrebse, der Debütroman der 1949 geborenen Zoologin Delia Owens, ist der Herbstspitzentitel, verkaufte sich in den USA mehr als 3 Millionen Mal und kletterte auch nach seinem Erscheinen in Deutschland umgehend auf einen Spitzenplatz der Spiegel-Bestsellerliste. Owens erzählt die Geschichte eines in wilder Natur einsam aufwachsenden Mädchens. Christoph Schröder hat den Roman gelesen.
Die Küste North Carolinas ist rau und verwunschen, beinahe vorzivilisatorisch. Verzweigte Flussläufe, dichte Wälder, weites Sumpfland und kleine Städte, in denen das soziale Gefüge klar strukturiert ist, prägen das Bild. Delia Owens schlägt in ihrem Roman einen kontinuierlich erdigen Grundton an. Sie pflegt eine Sprache, die sich nahe an einer schwarzen Romantik der Scholle bewegt. Die Landschaft und die Menschen, die dort wohnen, sind in einer Art natürlicher Symbiose zusammengewachsen. Der Alltag ist hart, die Gepflogenheiten sind streng und fußen, so suggeriert es die Autorin, auf einer höheren Ordnung, in der Rationalismus und Aufklärung chancenlos sind gegenüber den von der Natur eingegebenen archaischen Affekten.
So wie die Marschbewohner ihren eigenen Whisky brannten, machten sie auch ihre eigenen Gesetze. Nicht wie die in Steintafeln gemeißelten oder auf Pergament geschriebenen, sondern tiefergehende, eingestanzt in ihre Gene, uralt und natürlich, wie die der Falken und Tauben.
Owens Hauptfigur heißt Catherine Daniel Clark, die alle nur Kaya rufen und die von den Einwohnern des Dörfchens Barkley Cove auch das Marschmädchen genannt wird. Geboren im Jahr 1945, wächst sie in einer heruntergekommenen Hütte am Rand des Sumpfes in einem gewalttätigen Umfeld auf. Der Roman setzt ein, als Kaya 5 Jahre alt ist. Der Vater ist ein desillusionierter Weltkriegsveteran, dessen Hoffnungen und Träume von einem Leben in Wohlstand geplatzt sind. Er ist ein Säufer und ein Schläger, der sowohl seine Frau als auch seine Kinder misshandelt. Die Familie fällt nach und nach auseinander. Zunächst machen sich Kayas ältere Geschwister aus dem Staub, dann packt die bis dahin so fürsorgliche und duldsame Mutter eines Tages ihren Koffer und kommt nie mehr zurück. 5 Jahre verbringt Kaya allein mit dem Vater, der seine Aggressionen mal mehr, mal weniger im Griff hat, bevor auch er vom einen auf den anderen Tag verschwindet. Kaya ist 10 Jahre alt, mittellos und gezwungen, sich zukünftig selbstständig durch das Leben zu schlagen. Wobei der Roman auch hier sogleich wieder die symbiotische Verbindung von Mensch und Natur ins Spiel bringt.
Kaya legte ihre Hand auf die atmende, nasse Erde und die Marsch wurde ihr zur Mutter.
Um dem Roman Der Gesang der Flusskrebse gerecht zu werden, muss man sehr genau unterscheiden, was daran gelungen ist und was nicht. Tatsächlich sind die besten Passagen diejenigen, die Kayas Entwicklung von einem hilflos zurückgelassenen Mädchen zu einer eigenwilligen und eigenständigen Frau beschreiben, selbst wenn Delia Owens hier sehr nah am Stereotyp der edlen Wilden entlang balanciert. Kaya trotzt sämtlichen Versuchen, sie zu domestizieren. Die Schule bricht sie nach einem Tag wieder ab, dem Zugriff der Behörden entzieht sie sich konsequent. Stattdessen wird sie zu einer Autodidaktin in Sachen Pflanzen- und Tierkunde. Grenzwertig sind die allseits viel gelobten Naturbeschreibungen, die zwar in ihren starken Momenten tatsächlich atmosphärische Kraft haben, aber immer wieder zu einem raunenden Pathos neigen.
Als sie eine hohe Grasinsel umkurfte, starrte ihr plötzlich das Gesicht des Ozeans entgegen, grau, finster und pulsierend. Wellen peitschen einander. Überspült von ihrem eigenen weichen Speichel brachen sie am Strand mit lautem Getöse auseinander. Wilde Kraft, die gegen das Land anrannte.
Das sind eindeutig zu viele Adjektive. Vollends enervierend schließlich ist das rein biologistische Weltbild, das der Text transportiert, und seine permanenten Analogien zwischen der Tierwelt und menschlichem Verhalten. Da geht dann tatsächlich die Zoologin mit Delia Owens durch. Primitive Instinkte, urzeitliche Gene, Territoriumskämpfe und das Kopulationsverhalten von Ochsenfröschen werden als Referenzrahmen und Erklärungsmuster für die Handlungen der Figuren herangezogen. Als seien das Gehirn und die Reflexionsfähigkeit im North Carolina des 20. Jahrhunderts noch nicht angekommen. Das könnte man im Übrigen auch annehmen, wenn man sich Owens Männerfiguren näher betrachtet. Kaya ist schön und ungezähmt. Das wiederum ruft den Dorf-Casanova von Barclay Cove, einen blonden Schönling namens Chase Andrews, auf den Plan. Der Gesang der Flusskrebse spielt auf zwei Zeitebenen, die schließlich zusammengeführt werden. Zum einen erzählt Owens Kayas Entwicklungsgeschichte seit den frühen 1950er Jahren. Zum anderen wird im Oktober 1969 die Leiche von Chase Andrews in den Sümpfen gefunden. Es ist nicht sicher, ob es sich überhaupt um einen Mord handelt, doch ist Kaya, das Marschmädchen, in den Augen der Bevölkerung schuldig am Tod des Jungen. Die mit Abstand peinlichsten Passagen des Romans sind im Übrigen jene, die zärtliche oder gar erotische Handlungen beschreiben. Hier wird Delia Owens auch unfreiwillig komisch.
Er beugte sich zu ihr und küsste sie, zuerst sanft und dann wie ein Mann.
Die letzten 150 Seiten von »Der Gesang der Flusskrebse« bestehen aus einer, man kann es nicht anders sagen, ungemein langweiligen Schilderung des Gerichtsprozesses, der Kaya gemacht wird. Jede Folge der Fernsehserie Matlock hat mehr Originalität. Wie der Prozess endet, wird selbstverständlich an dieser Stelle nicht verraten. Es gibt Stimmen, die Delia Owens Roman allen Ernstes mit Klassikern wie Huckleberry Finn oder Der Fänger im Roggen verglichen haben. Das ist schlichtweg absurd. Der Gesang der Flusskrebse ist ein Roman mit einer interessanten Protagonistin, geschrieben von einer Autorin, die unablässig hart am Kitsch entlang segelt. Als Krimi ist Der Gesang der Flusskrebse unerheblich. Für einen bedeutenden Beitrag zum Nature Writing steht dem Roman sein Pathos im Weg.
Christoph Schröder über Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse, aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, Hansa Blau München, 464 Seiten, 22 €. Kommen wir zum zweiten Buch. Elena Ferrante ist die erfolgreichste italienische Schriftstellerin der Gegenwart. In vielen Ländern der Welt hatte ihre Neapel-Tetralogie über das Freundinnenpaar Lila und Lenou eine regelrechte Manie ausgelöst. Mittlerweile gibt es auch eine TV-Serie und in Italien landeten ihre Bücher jetzt wieder auf der Bestsellerliste. Aber wer sich hinter dem Namen Ferrante eigentlich verbirgt, weiß man immer noch nicht genau. Der Schweizer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer Nicola Badola hat jetzt seine Biografie eines Phantoms vorgelegt. Elena Ferrante, meine geniale Autorin, lautet der Titel. Was es damit auf sich hat, erzählt Maike Albart.
Wer um alles in der Welt ist Elena Ferrante? Der Journalist Nicola Badola fühlt sich berufen, dieser Frage nachzugehen. Er hat ganz private Gründe.
Meine Mutter hieß Elena. Sie wurde in der Schweiz, in Lugano, 1929 geboren. Ihre Mutter war eine Arrigoni und ihr Vater hieß Höffler. Seine Familie war aus dem Elsass in die Schweiz eingewandert. Seltsam, wie dunkel Mutters Herkunft in manchen Bereichen für mich geblieben ist. Allein schon ihre Nachnamen klingen geheimnisvoll und ihr Vorname Elena behält für mich seinen Zauber.
Schon im Vorwort nimmt Bardola in raunendem Ton eine eigentümliche Parallelisierung vor und stellt über den Namen seiner Mutter sich selbst, die Schriftstellerin und die Heldin ihrer Neapel-Tetralogie Elena, genannt Lenou, in eine Reihe. Seine einfühlsame Pose kamoufliert die Zudringlichkeit, die sein gesamtes Unterfangen kennzeichnet. Aber er geht noch weiter.
Es gibt weitere Besonderheiten in meinem Verhältnis zu Elena Ferrante. wie sie habe ich von der Veröffentlichung des ersten Romans bis zur Veröffentlichung des zweiten 10 Jahre verstreichen lassen. Die Schwierigkeiten beim Schreiben weiterer Prosa nach dem Debüt »Lästige Liebe« von 1992 erinnern mich an meine eigenen.
Hier kommt die merkwürdige Hybris Bardolas endgültig zum Vorschein, die bereits im Possessivpronomen des Titels durchschimmert. Elena Ferrante, meine geniale Autorin. Der Verfasser schwingt sich zum Meisterinterpreten auf, der eine Meistererzählung zu bieten hat. Seine eigene schriftstellerische Arbeit mit der Ferrantes zu vergleichen, ist an und für sich schon vermessen. Aber jenseits dessen fällt an der Formulierung eine weitere Unschärfe auf. Bardola spricht von 10 Jahren, die zwischen Ferrantes Debüt und ihrem zweiten Roman vergangen seien. Dass Elena Ferrante möglicherweise gar keine reale Person ist, sondern eine erfundene Figur, hinter der sich jemand verbirgt, der vielleicht unter einem anderen Namen eine Vielzahl von Büchern publizierte, spielt für Bardolas Enthüllungsgeschichte keine Rolle. Obwohl der Autor beteuert, genau das zu tun, was Elena Ferrante in ihren Essays fordert, nämlich sich nur im Rahmen ihrer Texte zu bewegen, spekuliert er munter über die Personen, die hinter dem Pseudonym stehen könnten. Damit spinnt er das weiter, was der investigative Wirtschaftsjournalist Claudio Gatti im Oktober 2016 als Scoop inszeniert und in 4 internationalen Zeitungen gleichzeitig veröffentlicht hatte. Eine geifernde Recherche über die Vermögensverhältnisse derjenigen, die seit Jahren als mögliche Urheberin genannt wurde. Hinter Elena Ferrante verberge sich die Übersetzerin Anita Raya, lautete sein Fazit. Der Name war ebenso wie der ihres Ehemannes, des Schriftstellers Domenico Starnone, mitnichten neu. Neu war die Art des Übergriffs und neu war auch die Aggressivität. Nicola Bardola greift weitere, seit langem in Italien diskutierte Vermutungen auf und bringt als Verfasserin der ersten 3 Romane die neapolitanische Schriftstellerin Fabrizia Ramondino ins Spiel. Noch abenteuerlicher ist Bardolas Schlussfolgerung, Raya könne ihre Lektorin gewesen sein.
Ein Vergleich der Porträtfotos von Fabrizia Ramondino und Anita Raya ergibt, dass Raya auf allen Fotos Ohrringe trägt, Ramondino hingegen nie. Die vielen Ohrringe in den ersten 3 Romanen von Elena Ferrante könnten eine Hommage, das verborgene Dankeschön an die vorzügliche, stets Ohrringe tragende Lektorin Anita Raya sein.
Tatsache, da ist ein Sherlock Holmes am Werk, der sogar nach Indizien fahndet. Nur dass die Beweisführung haarsträubend ist, denn Ohrringe sind der Schmuck von etwa 95% aller italienischen Frauen und zweifellos auch im Verlagswesen verbreitet. Nicola Bardola bemüht sich in seinem Buch um ein Werkporträt und widmet sich ausführlich sowohl den Romanen als auch sämtlichen Essays Ferrantes. Das ist teils recht interessant, aber seine ausführlichen Zusammenfassungen und Deutungen laufen immer wieder auf bizarre Zirkelschlüsse zu. Er fällt moralische Urteile und wirft Ferrante vor, ab einem bestimmten Zeitpunkt ihre Bücher zu kommentieren. Oder er erläutert die Handlung des Romans »Die Frau im Dunkeln« über die Universitätsprofessorin Leder, die in einer Übersprungshandlung einem Mädchen die Puppe stiehlt und dabei ihren eigenen Lebenslügen auf die Spur kommt.
Als Biograf eines Phantoms fühle ich mich Elena Ferrante selten näher als im Moment der Beichte Leders, dass ihr akademischer Erfolg letztlich Brenda zu verdanken ist, dass sie das aber immer und allen verschwiegen hat. Die Passage scheint zu wahrhaftig, um erfunden zu sein. Man meint, aus jedem Satz die vielen Zweifel herauszuhören, die ihnen vorangegangen sind.
Welchem Begriff von Wahrheit oder Wahrhaftigkeit hängt Bardola hier an? Wie kommt er dazu, bestimmte Dinge als erfunden zu markieren, andere hingegen als wahr? Es geht doch schließlich um Fiktion und auch Elena Ferrante ist Teil eines fiktionalen Universums. In dem Moment, in dem sie »Ich« sagt, erzählt sie bereits wieder eine neue Geschichte, die nichts mit ihrer Person aus Fleisch und Blut zu tun haben muss. Erfindungen sind nun mal das Kerngeschäft der Literatur. Viel interessanter, als die vermeintliche Urheberin ans Licht zu zerren, wäre die Konstruktion an sich. Aber Nicola Bardola wird nicht müde, Empfehlungen zu geben.
Verhält es sich aber andersherum, gäbe es tatsächlich die eine unabhängige Elena Ferrante, die von 1991 bis heute alle ihre Romane selbst geschrieben hat, dann wäre ihr Outing ein Gebot der Vernunft, wenn es darum geht, die lästigen Spekulationen über die Ferrante-Fabrik mit all den nachgewiesenen Ähnlichkeiten zwischen Starnone und Ferrante-Texten zu beenden.
Insgesamt ist Bardolas Buch bei allen Bekundungen, Ferrante zu verehren, einfach nur ärgerlich. Nicola Bardola ist indiskret, nennt zu viele Namen, kolportiert Gerüchte, erfindet neue. Er geriert sich als Spezialist, schlachtet aber tatsächlich das Phänomen Ferrante aus. Im Schlusskapitel schießen seine Vermutungen dann endgültig ins Kraut. Bardola brüstet sich damit, einen Abend mit der Historikerin Marcella Marmo verbracht zu haben, einer Professorin, die im Sommer 2016 durch einen Artikel des Philologen Marco Santagata als tatsächliche Elena Ferrante gekürt worden war, dies allerdings eher belustigt zurückgewiesen hatte. Durch einen Zufall sitzt Bardola nun dieser Frau gegenüber und stellt sie auf die Probe, indem er den Begriff eines zentralen Konzeptes von Ferrante erläutert, nämlich den der Smarginatura, einen Zustand des Außer-sich-Seins. Dabei lässt er seinen Blick über die Tischgesellschaft schweifen und schaut dann auf seinen Teller.
Ich führte den Sachverhalt in dieser Haltung noch kurz aus, wie in mich versunken. Ich hatte die Methode bei einer Therapeutin gelernt. Sie stellte während einer Sitzung eine besonders wichtige Aussage oder Frage, entschuldigte sich dann, sie müsse noch etwas im Computer eingeben. Auf dem Weg dorthin blickte sie in einen Spiegel und konnte das Gesicht des Klienten sehen, der sich in diesen Sekunden unbeobachtet fühlte. Nach einer kurzen Pause, in der Schweigen herrschte, hob ich also rasch den Kopf und blickte nach links zu Marcella. Was ich sah, beunruhigt mich bis heute. Sie schaute rechts neben sich, also in meine Nähe hinab. Ihr Gesicht war wie verrutscht.
Ertappt, so überführt man Bestseller-Autorinnen, dessen scheint sich Nicola Bardola sicher zu sein. Aber was erlaubt sich dieser Mann? Kein Wunder, dass Elena Ferrante lieber anonym bleibt. Belästigungen dieser Art möchte sich niemand gefallen lassen.
Maike Albarty über Nicola Bardola, Elena Ferrante, meine geniale Autorin, Reclam Verlag Stuttgart, 312 Seiten, 24 Euro. Spannend wird es heute wieder beim Mitternachtskrimi und der dort zu hörenden 456. Folge der historischen RIAS-Hörfunkreihe »Es geschah in Berlin«, die von 1951 bis 1972 gesendet wurde. Die Reihe ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten daher rein zufällig, aber die Spielszenen selbst basieren auf echten Fällen von Kleinkriminalität wie Diebstahl oder Trickbetrug. Wir hören kurz hinein.
Guten Abend. Guten Abend. Was wünschen Sie?
Ich komme im Auftrag der Hausverwaltung. Hier gibt es ja bereits Veranstaltungen wegen dem Fernsehempfang über die Gemeinschaftsantenne, nicht?
Unser Stecker hier, der passt nicht.
Sind Sie hier? Ja, sehen Sie, darum geht's ja gerade, ne? Ja. Sie haben nicht das richtige Zwischenkabel für den Antennenanschluss. Ich habe so ein Zwischenkabel mit.
Mann, das ist ja prima.
Na, das kann ich Ihnen sofort montieren.
Und kostet?
25 Mark, hat der Hauswart gesagt.
Ja, normalerweise, nee, Frau. Aber ich kann Ihnen den Kabelanschluss für 18 Mark lassen. Da müssen Sie nämlich 25 dafür hinlegen.
Ach so. Na ja, gut, dann gebe ich Ihnen das Geld gleich mit.
Ja, nun habe ich den Auftrag, Ihren Anschluss zu überprüfen.
So? Ja, dann kommen Sie mal rein.
Was kann das kosten?
25 Mark, normalerweise.
Allmählich habe ich das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht.
Hier stimmt irgendwas nicht in unserem Ausschnitt zum Mitternachtskrimi komplett zu hören, heute ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Mehr Literatur gibt es morgen mit unserem Büchermarkt für die jungen Leser ab 16.05 Uhr und einem Déjà-vu, denn es wird unter anderem gehen um Jason Reynolds Buch Long Way Down, dessen Titel eigentlich nur das Duplikat eines Nick Hornby-Romans ist. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem rätselhafter Himmelskörper, wie entstand der Exoplanet GJ3512b. Die Moderation hat dann Arndt Reuning, unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.